Ja, wie wir schon gehört haben, in diesen Tagen wird uns erneut auf schockierende Art und Weise vor Augen geführt, in welcher Welt und in welcher Zeit wir leben. Sünde bricht sich allerorten Bahn, oft schleichend und unbemerkt, dann wieder demonstrativ und sehr offensichtlich. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und in einer Zeit, die man biblisch-theologisch mit dem Begriff Endzeit bezeichnen kann. Und passend dazu wollen wir heute den ersten Abschnitt der sogenannten Endzeit-Rede Jesu betrachten. Wir befinden uns ja im Lukas-Evangelium und haben heute den Text Lukas 21, die Verse 5 bis 19. Lukas 21, 5 bis 19, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus: Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus: Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen: Ich bin es. Und werden verkünden: Die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu dem allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Soweit unser Text für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe noch immer im prächtigen herodianischen Tempelgebäude, in dem Jesus ja viel Zeit verbrachte, um das Volk zu lehren. Während Jesus wahrscheinlich weniger sein Augenmerk auf die kunstvolle Architektur legte, machen einige seiner Zuhörer ihn auf die Schönheit des Tempels aufmerksam. Die Antwort Jesu muss seine Zuhörer wohl ziemlich schockiert haben. Er kündigt die komplette Zerstörung des Tempels an. Kein Stein auf dem anderen? Der Tempel ein Trümmerhaufen? Für die Menschen damals unvorstellbar. Allerdings lassen die weiteren Fragen der Zuhörer vermuten, dass sie Jesu Worte ernst nehmen wollten. Wann? Was sind die Zeichen, die dies ankündigen? Mit anderen Worten, wie können wir uns auf dieses schreckliche Ereignis vorbereiten? In den Paralleltexten bei Matthäus und Markus sind es Jesu Jünger, die ihm diese Fragen stellen, und zwar beim Verlassen des Tempels. Und seine anschließende Rede findet dann im Anschluss gegenüber des Tempelsgebäudes auf dem Ölberg statt, mit einem Blick auf das Panorama des Tempels. Und nicht nur die Jünger damals, sondern auch wir heute benötigen Zurüstung durch unseren König für unsichere und notvolle Zeiten, in denen wir leben. Und so habe ich diesen Text überschrieben: Notwendige Zurüstung für notvolle Zeiten. Und ich möchte aus diesem Text, den wir hier gerade gelesen und gehört haben, 4 wichtige Grundregeln aufzeigen, die Jesus seinen Jüngern und auch uns gibt für diese notvollen Zeiten. Das erste, was er mitgibt: Habt Acht vor geistlicher Verführung. Vers 8. Es ist ganz interessant, dass Jesus mit Verführung beginnt und nicht mit Verfolgung. Warum? Verführung ist viel schlimmer als Verfolgung. Verführung schädigt die Gemeinde Jesu. Verfolgung stärkt sie. Deshalb nennt Jesus an erster Stelle die Gefahr der geistlichen Verführung und macht in dem Zusammenhang auf einige wichtige Dinge aufmerksam. Er sagt: Es werden Verführer kommen. Rechnet damit, dass ihr nicht überrascht seid, wenn plötzlich Menschen vor euch stehen und sagen: Ich bin's, der Messias. Folgt mir nach. Die Zeit ist nahe gekommen. Wo Verführer die gleichen Worte, die gleichen Dinge benutzen, die Jesus ihnen eben auch gesagt hat. Übrigens, die Juden, und dazu gehörten seine Jünger ja auch, sie kannten falsche Propheten ja bereits aus ihren Schriften, aus dem Alten Testament. Auch da gab es die wahren Propheten, die immer wieder das Volk Gottes zur Umkehr gerufen haben zu ihrem Gott. Und es gab die falschen Propheten, die das Volk in die Irre führten. Und diese Menschen, so sagt Jesus, werden nicht irgendwas lehren, sondern sie werden sich als der Messias ausgeben, als der Gesalbte. Und darauf warteten die Juden ja. Sie warteten ja auf den Messias, und viele haben eben nicht begriffen, dass er in Jesus schon mitten unter ihnen lebte. Und Jesus sagt ihnen: Geht ihnen nicht nach. Ihr Weg führt ins Verderben, führt in die Irre. Glaubt ihnen nicht. Hört nicht auf ihre Stimme. Geschwister, geistliche Verführung ist kein Phänomen von alttestamentlicher Zeit, also Volk Israel, oder neutestamentlicher Zeit oder heutiger Zeit. Seit dem Garten Eden zieht sich geistliche Verführung durch die Menschheitsgeschichte hindurch bis in die heutige Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass keine Zeit davon verschont war. Auch Jesus selber musste sich geistlicher Verführung stellen. Wir kennen die Geschichte, wo er durch den Geist Gottes in die Wüste geführt worden ist und vom Satan versucht werden sollte. Und hier vielleicht für uns die wichtige Frage: Wem leihen wir unser Ohr? Auf welche Stimme hören wir? Wem geben wir prägenden Einfluss auf unser Leben und unser Herz? Und die beste Vorbeugung und Vorbereitung ist, sich möglichst viel mit der Stimme des guten Hirten auseinanderzusetzen. Und dazu gebrauchen wir unser Wort. Hier spricht Jesus zu uns. Hier hören wir die Stimme des guten Hirten. Jesus selber sagt: Meine Schafe folgen mir. Sie kennen meine Stimme und ich kenne sie. Je mehr wir uns mit Gottes Stimme vertraut machen, desto besser wird es uns helfen, falsche, verführerische Stimmen entlarven und von der wahren Stimme unseres Königs unterscheiden zu können. Alle anderen Stimmen, die uns was immer auch immer sagen wollen, müssen an seiner Stimme, am Wort Gottes geprüft werden. Ein zweites, was Jesus seinen Jüngern und auch uns mitteilt: erschreckt nicht vor den Zeichen der Zeit, die Verse 9 bis 11. Und wir merken, in diesen Tagen wird dieser Text auch für uns sehr real. Auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass, wie Alfred das schon ausgeführt hat, auch an anderen Orten dieser Welt bereits seit Jahren und Jahrzehnten Kriegszustände herrschen bzw. geherrscht haben. Aber der Konflikt in der Ukraine ist uns plötzlich deutlich näher, auf der einen Seite räumlich, aber eben auch emotional, weil wir Kontakte dahin haben durch die Beziehungen über At Thy Word, und vielleicht ist der ein oder andere hier im Raum, der vielleicht sogar Freunde, vielleicht sogar Verwandte, Bekannte dort hat. Plötzlich merken wir, es macht etwas mit uns. Ich muss zu meiner Schande vielleicht gestehen, der Krieg im Jemen, so schrecklich er ist, tangiert mich in meinem Herzen weniger als das, was jetzt in der Ukraine passiert. Die schrecklichen Auswirkungen für die Menschen sind ja dieselben. Aber wir merken einfach, es ist näher. Es trifft uns emotional. Und dann sagt Jesus: erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hört. Wie ist denn das gemeint? Natürlich erschrecken Menschen, geraten in Panik, machen sich Sorgen, vielleicht um das eigene Leben oder das Leben ihrer Angehörigen. Er sagt hier, wenn ihr davon hört. Also noch sind die Jünger nicht betroffen, noch ist es entfernt, noch nicht bedrohlich. Aber ich glaube, was er deutlich machen will: Panik und unkontrolliertes Verhalten helfen in so einer Situation nicht weiter, sondern können die Situation eventuell eher noch verschlimmern. Und was will uns Jesus ganz konkret in diesen Worten mitgeben? Auch hier: rechnet damit. Das gehört zur gefallenen Welt hinzu, dass es Kriege und Kriegsgeschrei geben wird, dass das eine Volk sich gegen das andere Volk erheben wird. Er sagt, dies muss vorher geschehen. Dieses Muss hat aber auch eine hoffnungsvolle Botschaft, weil es bedeutet, dass auch diese notvollen Zeiten immer noch in seiner Hand geborgen sind. Er hat die Kontrolle, auch wenn wir oft diesen Eindruck nicht haben. Und er sagt, dies muss vorher geschehen. Ist das hier zeitlich gemeint, sachlich gemeint? Ich verstehe den Text so, dass es eben vor der Aufrichtung seiner Königsherrschaft geschehen wird, aber eben unter Gottes Kontrolle bleibt. Und dann macht er noch auf etwas deutlich. Das, was wir oder vielleicht die Menschen, die es vielleicht noch wesentlich näher betrifft, was wir für das vermeintliche Ende halten, dass man vielleicht sogar schon von Weltuntergang sprechen will. Jesus sagt, das ist es noch nicht. Und das sind natürlich keine rosigen Aussichten für unsere Zukunft. Nicht für die Menschen dort, aber ich glaube auch nicht für uns. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Jesus verspricht uns kein schönes und baldiges Ende. Und übrigens, auch das ist, glaube ich, für unsere Zeit heutzutage sehr wichtig zu entdecken in diesem Text, widerspricht Jesus hier sehr deutlich allen christlichen Optimisten und Utopisten sowie den Propheten der Aufklärung, die davon ausgehen, dass es bis zu Jesu Wiederkunft immer weiter bergauf gehen wird mit unserer Welt, weil der Kern des Menschen ja gut ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keine geistliche oder wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung. Wir sollen uns weise auf diese vor uns liegenden Zeiten einstellen und eben auch vorbereiten. Und Jesus, auch wenn er hier auf den Tempel zunächst zu sprechen kommt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, glaube ich, hat hier in diesem Endzeitredentext nicht nur den Fall Jerusalems vor Augen, den er ja schon kurz vorher beim Einzug in Jerusalem kurz thematisiert hat, als er über diese Stadt in Tränen ausbricht, weil er einfach weiß, was Schreckliches geschehen wird in wenigen Jahrzehnten. 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem eingenommen und wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das hat sich also tatsächlich erfüllt. Aber in dem, was Jesus hier sagt, geht er ja weit über diese Zeit hinaus. Und wir müssen feststellen, mittlerweile sind rund 2000 Jahre vergangen. In dem weiteren Zusammenhang spricht Jesus von weiteren Katastrophen, die wir auch kennen. Er spricht von Erdbeben, die zunehmen werden. Die gab es zur damaligen Zeit, auch schon zur Zeit des Alten Testaments und eben auch in unserer heutigen Zeit. Er spricht von Hungersnöten, die ja oft die natürliche Folge von Krieg sind. Er spricht von Seuchen, Pandemien. Wir stecken gerade mitten in einer drin. Und er spricht von Schrecknissen und großen Zeichen am Himmel. Und ich glaube, auf diese Aussage, auf diesen Halbvers geht er dann ab Vers 25 folgende. Über diesen Text wird Rudi dann predigen noch näher ein, wo er diese Zeichen am Himmel noch näher erläutern wird. Und trotz all diesen furchtbaren Dingen, die er hier quasi ein Stück weit auflistet, sagt er seinen Jüngern, erschreckt nicht. Lasst nicht die Panik euer Handeln bestimmen, sondern das Vertrauen in die Gegenwart, Fürsorge, Hilfe und Leitung eures Gottes. Ich glaube, das ist die Hauptaussage dieses Abschnitts. Rechnet damit. Ich glaube, er will nicht sagen, ihr dürft auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise Angst haben. An anderer Stelle sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, was er hier sagen will, dass dieses Erschrecken und die Ängste, dass sie nicht durchgehend unser Handeln bestimmen sollen und dass wir plötzlich eben dann doch anfangen, auf falsche Stimmen zu hören, statt auf die Stimme des guten Hirten. Was will Gott uns sagen? Vielleicht auch gerade in der Zeit, in der wir leben. Die Frage haben wir uns bezüglich der Pandemie immer mal wieder gestellt. Und jetzt durch diesen Kriegszustand in der Ukraine, in unserer europäischen Nachbarschaft, ist es vielleicht auch wieder eine sehr hochaktuelle Frage. Und die Frage, die vielleicht noch viel wichtiger ist oder mindestens genauso wichtig, und darüber haben wir heute schon etwas durch Alfred gehört, wie will er uns gebrauchen? Und da kommen wir zu unserem dritten Gedanken. Bezeugt mutig das Evangelium, die Verse 12 und 13. Vor diesem allen, die Frage ist, ob sich Jesus hier auf die letztgenannten Zeichen am Himmel bezieht. Auf jeden Fall spricht er jetzt ein weiteres Phänomen an, dem sich seine Jünger stellen müssen, quer durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. In Kriegszeiten, wo es mit dazugehört, aber auch in Zeiten von politischem Frieden. An dieser Stelle konfrontiert Jesus seine Jünger mit den Herausforderungen des geistlichen Kampfes. Ihr werdet Verfolgung erleiden. Er spart das nicht aus, er hat es nur nicht an erster Stelle genannt. Sie werden euch verfolgen, auch hier um meines Namens willen. Man wird versuchen, euch ins Gefängnis zu bringen und einige wird man töten. Das finden wir später in Vers 16. Genau das, was ihm gerade droht, die Priester und Schriftgelehrten sind ja dabei, einen Plan, eine Strategie zu entwickeln, Jesus gefangen zu setzen und umzubringen. Genau das droht auch ihnen. Was legt Jesus in diesen zwei Versen ihnen, den Jüngern und uns ans Herz? Es ist ganz interessant, er sagt nicht, versucht dem zu entkommen. Es gibt eine andere Stelle, wo er auf die Einnahme Jerusalems durch die Römer eingeht, wo er schon den Leuten sagt, da wo ihr die Möglichkeit habt, verlasst die Stadt. Aber hier ist eine grundsätzlich andere Situation, wo es um grundsätzliche Verfolgung geht. Er sagt nicht, versucht dem zu entkommen. Er sagt nicht, taucht unter im Sinne von, lasst euch nicht als Nachfolger erkennen. Ich glaube, das ist genau unser Problem, dass wir diesen Verfolgungssituationen entkommen wollen, was menschlich verständlich ist, und wir untertauchen. Nicht untertauchen im Sinne von in den Untergrund, aber uns eben als Christen gar nicht zu erkennen geben, auf der Arbeitsstelle, im Freundeskreis, wo auch immer. Nein, was sagt er hier? Dies ist eine gute Gelegenheit, das Evangelium zu bezeugen. Verrückt, oder? Er nutzt eine Verfolgungssituation, die sogar bis zum Tod gehen kann, und sagt dann, das ist eure Chance, Evangelium zu leben, euch zu mir zu bekennen, Stellung zu beziehen. Verpasst diese Chancen nicht. Und in der Apostelgeschichte wird am Beispiel des Paulus das sehr deutlich. Wie er vor Königen und anderen hohen Leuten sich verteidigen muss auf der einen Seite gegen die falschen Angriffe und Verleumdungen, aber immer wieder neu diese Gelegenheiten nutzt, um seinen Herrn groß zu machen. Bis ins Gefängnis in Rom, von wo er ja dann noch einige Briefe schreiben kann. Und da wurde ich daran erinnert, auch an die Tatsache, die wir ja selber auch schon erlebt haben und gerade jetzt auch wieder vor uns haben, die praktischen Möglichkeiten, gerade auch in Kriegs- und anderen Katastrophenzeiten, ein Segen für andere Menschen zu sein. Vielleicht zunächst einmal als nicht selbst Betroffener, wo man Hilfe geben kann nach den Möglichkeiten, die man hat. Ich denke an die Hochwasserkatastrophe in meiner Heimat im Ahrtal im Sommer 2021, wo viele tausende Menschen und von ihnen viele Christen dort waren, um zu helfen. Die sind nicht mit als allererstes mit dem Ziel hingefahren, super, eine klasse Möglichkeit zu evangelisieren. Ich glaube, das wäre in dem Moment höchst unangemessen. Aber beides zu kombinieren, durch die Art und Weise, wie man dort auftritt, sich verhält, wie man sich hingibt, wie man Gesprächsmöglichkeiten anbietet, wie man da, wo es angemessen ist, einen Menschen anbietet, für sie zu beten. Das ist, glaube ich, etwas, was Menschen verändert hat in der Not. Und wir werden im Himmel einmal feststellen, wer gerade durch diese praktisch gelebte Hilfe, durch das praktisch bezeugte Evangelium weitergesucht hat, Jesus gefunden hat und einmal mit uns im Himmel sein wird. Und jetzt die Situation in der Ukraine und den Anrainerstaaten. Da hören wir von Menschen, nicht nur Christen, das will ich ganz bewusst erwähnen, nicht nur Christen, aber Menschen, die ihre Wohnhäuser, Christen, die ihre Gemeindehäuser aufmachen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Hier wird Evangelium praktisch gelebt, bezeugt, verkündet. Auch wenn man sich selbst damit Gefahren aussetzt. Aber wir können uns natürlich auch fragen, da wo wir selber betroffen sind, könnten nicht persönliche Schwierigkeiten, die uns andere bereiten, eine Möglichkeit zum Zeugnis sein? Eine Möglichkeit, durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte, im Vertrauen auf meinen König, den Unterschied mache. Jesus kommt dann noch einmal auf die Ausgangssituation der Verfolgung und Gefangennahme zu sprechen. Und damit ein letzter Gedanke. Das kann man wahrscheinlich als Gesamtprämisse über den kompletten Text stellen. Ich habe es hier nochmal für den letzten Abschnitt genommen. Vertraut mir, eurem König. Ich verfolge auch die Nachrichten, wie viele wahrscheinlich von euch. Und eine Sache, die mich sehr emotional bewegt hat, sind die Bilder von Präsident Zelensky, wie er immer wieder morgens früh vor seinen Palast geht, sich vor ein Gebäude stellt in Kiew, um seinen Mitmenschen eben deutlich zu machen, Leute, ich bin hier, ich bleibe hier. Ich bin nicht, wie andere Nachrichten euch weismachen wollen, im Untergrund abgetaucht. Ich habe nicht das Land verlassen. Ich habe nicht meine eigene Sicherheit gesucht. Ich bin da. Es ist entscheidend, wem wir in solchen Krisenzeiten vertrauen. Es ist entscheidend, wer in solchen Momenten die Kontrolle und Macht über unsere Herzen hat. Der Feind mit seiner Propaganda oder unser Herr? Jesus hat seinen Jüngern schon gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren wird, und siehe, ich bin und bleibe bei euch bis an der Weltende. Wenn du oder ich in Notsituationen kommen, egal ob das solche Kriegssituationen sind, wie die Menschen sie dort erleben, oder andere Herausforderungen, lasst uns diese Verheißungen nicht vergessen. In diesem Moment, so unvorstellbar uns das auch erscheinen mag aufgrund der Situation, Jesus ist da. Jesus ist nicht untergetaucht. Er hat nicht das Land verlassen, er ist da. Er hat sogar gesagt, ich bin mitten in euch. Und das dürfen unsere Geschwister natürlich in der Ukraine jetzt auch erleben. Und trotzdem bleibt die immense Not, die immense Herausforderung und das immer wieder Aufkommen von Panik, von Angst, was einfach zum Menschsein dazugehört. Und deshalb wollen wir, wie wir das heute auch schon gemacht haben, weiter für unsere Geschwister und für die Menschen allgemein dort beten. Schaut einmal noch ein letztes Mal in den Text, in den Versen 14 bis 19, was Jesus uns da mitgeben möchte. Er spricht von der Möglichkeit der Gefangennahme, und auch das ist den Jüngern ja passiert, in der ersten Zeit, in der Apostelgeschichte nachzulesen. Von Paulus habe ich eben schon kurz berichtet. Und dann sagt er ihnen, sorgt euch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt. Bereitet euch auf die Situation vor, im Sinne von rechnet damit. Aber sorgt euch nicht, oh, was werde ich dann in der und der Situation, wenn das und das und das geschieht, wie kann ich da reden, wie kann ich da argumentieren, was kann ich mir da zurechtzimmern? Lasst es. Sorgt euch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt. Er sagt dann, ich selbst werde euch Weisheit und Worte geben. Und er macht das durch seinen Geist. Den Paralleltext, den habe ich euch einmal mitgebracht in Markus 13, 11. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Wisst ihr, Geschwister, das kommt uns jetzt sehr, jetzt fehlt mir das richtige Wort, schwierig vor zu glauben, sagen wir es mal so. Das müssen wir jetzt auch nicht. Also glauben schon im Sinne von, dass Gott das zugesagt hat. Aber erlebbar ist das eben nur in der Situation. Das ist nicht jetzt erlebbar, sondern dann, wenn die Situation es erfordert. Und ich glaube, viele, viele Menschen, gerade unsere Geschwister in Ländern der Verfolgung, haben genau das erlebt, wo der Heilige Geist ihnen die richtigen Worte gegeben hat. Übrigens, ich fand es ganz humorvoll, auch wenn es jetzt zum Text nicht passt. Einer der Ausleger sagte, dieser Text ist aber keine Ausrede für zum Beispiel Pastoren, die eine Predigt vorbereiten. Sorgt euch nicht, was ihr am Sonntag auf der Kanzel reden sollt. Der Heilige Geist wird durch euch reden. Ja? Also ich glaube, da ist eine gute und sorgfältige Vorbereitung schon geboten. Aber hier geht es eben um Krisensituationen, um Verfolgung, um ganz besondere Notsituationen. Und ich fand es schon sehr bedrückend beim Lesen und Vorbereiten, was er am Schluss dann noch zu sagen hat. Verrat und Hass durch die eigene Familie wird möglich sein. Ich glaube, auch das haben manche von euch schon erlebt. Ich bin von meiner Familie nicht verraten worden, aber es gab schon Situationen, wo ich den Eindruck hatte, ich bin ausgegrenzt. Ich werde nicht verstanden durch meinen neuen Glauben. Ich würde nicht so weit gehen, dass meine Mama mich gehasst hat. Aber es waren schon heftige Situationen, als ich zum Glauben gekommen bin. In meiner eigenen Familie absolut nicht verstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere heute hier sitzt, der das auch erlebt hat. Also das ist gar nicht so weit weg. Menschen in der ehemaligen DDR haben das erlebt. Von Familienangehörigen, engen Freunden, wo sie es nie für möglich gehalten hätten, an die Stasi verraten zu werden. Intime, vertrauliche Dinge, die weitergeleitet worden sind und die sie später dann in ihren Stasi-Akten nachlesen konnten. Wir denken, das gibt's doch nicht. Eigene Eltern, Geschwister, Kinder. Ja, Jesus sagt es, so wie es ist. Das bedeutet nicht, dass das alle Eltern machen, also versteht den Text nicht falsch. Aber es kann passieren, gerade in solchen Notzeiten, wo man fleißig, um die eigene Haut zu retten, sich nicht anders zu helfen weiß. Aber der Text macht auch deutlich im Gesamtzusammenhang, dass wir von Jesus geliebt und bewahrt sind. Und er schließt mit den Worten, gewinnt euer Leben durch Ausharren oder Standhaftigkeit. Der Text geht ja noch weiter. Ich habe die zweite Hälfte meinem Kollegen, dem Rudi, überlassen. Da geht es nächsten Sonntag weiter. Aber hier schließt unser Text. Gewinnt euer Leben durch Standhaftigkeit oder Ausharren. Anders übersetzt, vertraut mir. In diesen Zeiten ist das Entscheidende Vertrauen auf die Souveränität, auf die Größe, auf die Liebe, auf die Gnade, auf den Schutz, auf die Leitung unseres Königs. Das ist das Entscheidende. Werden wir seiner Stimme hören, seiner Stimme vertrauen? Oder all den anderen Stimmen, die uns in Panik versetzen wollen, die uns etwas anderes als Rettungsmöglichkeit und Rettungsanker verkaufen wollen. Lasst uns offen sein und offen bleiben für seine Stimme. Und einen letzten Text habe ich euch mitgebracht aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, Um die geht es ja hier. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Und die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Geschwister, in diesen notvollen Zeiten ist nicht der erste Auftrag, den Jesus uns gibt, das, was vielleicht jetzt auch durch Präsident Zelensky seinem Volk mitgegeben wird, für das Vaterland heroisch zu kämpfen. Das ist nicht das, was wir hier lesen. Wobei ich das verstehen kann, dass er als Präsident das sagt. Aber es geht nicht darum, sich heroisch jetzt mit eigenem Kampfesmut in die Schlacht zu werfen, sondern es geht um das uneingeschränkte Vertrauen auf den, der den Kampf für uns, den entscheidenden Kampf, schon längst am Kreuz gewonnen hat. Darum geht es, auf unseren Herrn und König, auf unseren Sieger zu setzen und seine Stimme zu hören. Amen. Wir hören noch.